SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon Hildburg Haider. Heute mit einem Porträt der legendären Sopranistin Astrid Warnay, die am 25. April 100 Jahre alt geworden wäre.
Das war mein Name, Ibojka Astrid Warnay.
Ibojka, das Veilchen. Diesen Taufnamen erhielt sie von ihren ungarischen Eltern wegen ihrer veilchenfarbenen Augen.
Im Grünen, da ruht man so wohl, empfindet so Schönes und denket behaglich an dieses und jenes und zaubert von hinten nach, was uns bedrückt und alles herbei und
Mit Franz Schuberts musikalischem Ausflug ins Grüne eröffnet Astrid Warnay ihr Liedrecital, aufgenommen 1954 im Münchner Rundfunkstudio. Begleiter am Klavier ist ihr Mann Hermann Weigert. Seit ihrem ersten Aufenthalt bis zu ihrem Lebensabend ist sie mit der Bayerischen Musikmetropole verbunden. 1998 bin ich mit ihr dort zum Interview verabredet, am Künstlereingang der Staatsoper. Sie geht seit einer Knieoperation an Krücken und lächelt ihre Schmerzen weg. Mit Temperament und Humor, Stolz und Bescheidenheit lässt sie dann in einem Probenraum der Staatsoper ihr Künstlerleben Revue passieren. Vom letzten Bühnenauftritt als Amme in Modest Mussorgskis Oper Boris Godunow zurück zu ihren frühesten Theatererfahrungen. Alles hat am Nikolaustag 1941 begonnen. Die 23-jährige Sängerin fährt mit der New Yorker U-Bahn zur Metropolitan Opera, um mit dem Dirigenten Erich Leinsdorf ihr Debüt in Wagners Lohengrin vorzubereiten.
Und als ich dann ankam beim Herrn Leinsdorf, hat er mich gefragt, was werden wir heute probieren? Und ich war erstaunt, weil wir die ganze Zeit die Elsa in Lohengrin hatten. Und er sagte, er möchte die Sieglinde hören, aber bitte nicht mit lauter Stimme, nur leise. Und das habe ich getan. Und als ich fertig war, sagte er, so Mädchen, jetzt gehst du zur Kostüm und Maske. Und da ist der Pfennig gefallen, wie man sagt. Frau Lehmann hat abgesagt. Und so hat man mich hereingeschmissen. Als die Vorstellung dann vorbei war, da kriegte ich das Zittern.
Das folgende Duett Siegmund, Sieglinde vermittelt trotz schwächelnder Tonqualität die elektrisierende Spannung zwischen dem bühnenerfahrenen Tenor Lauritz Melchior und der Debütantin Astrid Warnay.
Doch nein, ich höre sie neu.
Klingt das früheste Tondokument der 23-jährigen Sängerin Astrid Warnay. Ein Live-Mitschnitt ihres Bühnendebüts an der New Yorker Metropolitan Opera an der Seite des Tenors Lauritz Melchior. In dieser Matinee am 6. Dezember 1941 vertritt Warnay die erkrankte Lotte Lehmann als Sieglinde in Richard Wagners Musikdrama Die Walküre. Am Pult Erich Leinsdorf. Am nächsten Morgen melden die Schlagzeilen Überfall der japanischen Truppen auf den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor. Wenig später springt Astrid Warnay ein zweites Mal ein. diesmal als Brünnhilde für die erkrankte Helen Traubel. Wie sie diesen Wechsel ins hochdramatische Fach geschafft hat?
Ich war vorbereitet und hatte eine sehr kräftige Stimme, die mehr, sagen wir, stählern war und durch das Orchester schneiden konnte. Aber später hat es sich entwickelt und wie ein guter Wein wurde voll und runder.
Nur wenige Live-Mitschnitte und Studioaufnahmen zeigen diese sängerische Entwicklung vom jugendlich-dramatischen Sopran zum hochdramatischen Fach. Denn die Schallplattenindustrie hat Warnay zugunsten der Sopranistinnen Birgit Nilsson und Martha Mödel fast völlig ignoriert. Da sind Mitschnitte wie Wagners Walküre bei den Bayreuther Festspielen 1951 seltene Glücksfälle. Zu Beginn ihrer Bayreuther Karriere verkörpert Astrid Warnay dort die Brünnhilde.
Es hat mit Liebe zu tun. Liebe in Form von der Sieglinde im letzten Akt von Walküre. Sie singt »O herstes Wunder« und die Szene zeigt, wie die Mutter das ungeborene Kind liebt und alles tut, dass dieses Kind beschützt wird. Und dieses Thema kommt nirgendswo wieder bis Ende Götterdämmerung, wenn die Brünnhilde von uns scheidet. Dann kommt zum Schluss dieses Thema von Sieglinde, welches heißt, diese Liebe, die eine Mutter hat, fragt nicht, dass es bezahlt wird vom Kind, sondern gibt es unentgeltlich.
Hunderte Male hat Astrid Warnay die Brünnhilde in Wagners Ring gesungen. Hier hörten wir sie in einer Aufnahme aus dem dritten Akt der Walküre mit dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter Herbert von Karajan.
Ich wage zu sagen, der Ring ist noch nicht zurückgegeben in unsere Zeit. Wir legen so viel Wert drauf auf dem Gold. Leider brauchen wir Geld, um Dinge zu kaufen, aber ich spreche jetzt von dem Gold in einem höheren Sinn. Wir legen dafür viel mehr Wert als Gefühle. Und wenn wir dazu kommen könnten, dass wir die Gefühle erachten als das höchste Gut, dann würde das, was Gold ist, zweite oder dritte Stelle nehmen. Und bisher hat es die erste Stelle genommen. Und deswegen kämpfen Leute und tun sich gegenseitig weh. Und das steht in der Musik nur.
Eine glückliche Fügung nennt Astrid Warnay die Freundschaft mit Kirsten Flagstad, der strahlenden Brünnhilde der Vorkriegszeit. Flagstad gibt 1951 als Sieglinde am Londoner Covent Garden ihre Abschiedsvorstellung, neben Astrid Warnay in der Rolle der Brünnhilde.
Ich habe die Flagstad gekannt, als ich ein kleines Baby war. Meine Mutter hat mit ihr gesungen, das war der Maskenball. Mutter konnte keine Babysitter kriegen für den Tag und hat sie mich eingewickelt und zum Theater gebracht. Ich war scheinbar ein Kind, das nicht sehr viel geweint hat. Und wollte mich einbetten in ihre Schminktischladen. Aber das war ein bisschen zu hoch von dem Boden. Und da hat man mich gebettet in den Schminktisch. Und das war Flagstad, ihr Schminktisch. So glaube ich, vielleicht deswegen bin ich Wagner-Sängerin geworden.
Thank you.
Das war Astrid Warnay mit dem Schlussgesang der Brünnhilde aus Richard Wagners Oper Götterdämmerung. In einer Live-Aufnahme von den Bayreuther Festspielen 1953 unter der Leitung von Clemens Kraus. Hab mir's gelobt. Mit diesem Zitat aus dem Rosenkavalier von Richard Strauss überschreibt Astrid Warnay die Memoiren ihrer Opernkarriere, die sie mehr als ein halbes Jahrhundert nach ihrem Debüt auf Deutsch veröffentlicht. Der Untertitel: 55 Jahre in 5 Akten. Den ersten Akt nennt sie Familienmetier. Beide Eltern sind ungarische Opernsänger, die Mutter ein Koloratursopran, der Vater ein Tenor. Während eines Gastspiels in Stockholm am 25. April 1918 schenkt Maria Jawor einer Tochter mit veilchenfarbenen Augen das Leben. Begeistert überschüttet Alexander Warnay die Wiege seiner Tochter mit Veilchen und nennt sie Iboika.
In der Schule hat die Lehrerin gesagt, was ist Iboika? Das ist ein lilaartiges Blümchen, sagt sie, der Violet. So habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Und dann hat man mich Violet getauft. Violet, aber mit so einem Namen kann man nicht auf der Bühne gehen. Und mein späterer Agent hat gesagt, ja, wie wäre Virginia Warnay? Ich sage, Virginia ist nicht möglich, weil es gibt Virginia Schinken. Und Schinken heißt auf Virginia Ham, wenn man auf der Bühne sich benimmt, außerordentlich blöd. Dann habe ich gesagt, nein, nein, nicht wegen der Alliteration. Dann nehmen wir doch meinen Mittelname Astrid. Und Astrid war ein regulärer Name, das man mir gegeben hat, weil ich in Stockholm geboren war. Und damals die Prinzessin Astrid war sehr beliebt.
Wenig später gründet Astrids Vater im norwegischen Christiania ein eigenes Opernhaus. Dort gastieren namhafte Sänger wie Heinrich Schlussnuss, Leo Slezak oder Kirsten Flagstad. 1923 verlässt die Familie Warnay Skandinavien und geht nach Südamerika, anschließend in die USA. Im Alter von 6 Jahren verliert Astrid ihren Vater. Die Mutter zieht mit ihr nach New York und verdient ihren Lebensunterhalt in Mr. Salmagis Operntruppe. Dort lernt sie auch ihren zweiten Mann kennen, den Tenor Fortunato De Angelis. Nun wird zu Hause Italienisch gesprochen. Wir hörten Astrid Warnay im Duett mit Leonard Warren in Verdis Oper Simone Boccanegra. Es spielte das RCA Symphony Orchestra unter Renato Cellini. Eines Tages wird die heranwachsende Astrid Warnay in die New Yorker Metropolitan Opera eingeladen. Simone Boccanegra steht auf dem Programm.
Und da sang eine gewisse Dame namens Maria Müller. Später in meinem Leben habe ich die Ehre gehabt, mit Frau Maria Müller zu singen. In Berlin, da war sie die Sieglinde und ich die Brünnhilde. Und das war ein Schluss eines Rings und es war wie ein Segen. Die Frau hatte so ein wunderbares Timbre in der Stimme. Sie ließ einen Eindruck in mir und ich dachte mir, ja, wenn man nur so singen könnte.
Jeden Dollar spart Astrid von nun an für eine Stehplatzkarte in der Met. Viel Geld in den schweren Zeiten Anfang der 1930er Jahre, nach Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise. Im Dunkel des Zuschauerraumes vergisst sie die Sorgen des Alltags und träumt davon, Konzertpianistin zu werden. Morgens geht sie in die Highschool und paukt am Nachmittag Harmonielehre und Kadenzen. Um die Miete für das Klavier und den Unterricht zu bestreiten, erledigt sie Schreibarbeiten für ihren Klavierlehrer. Hin und wieder tritt sie in Konzerten auf, spielt anspruchsvolle Klavierliteratur wie Franz Liszt oder Sergei Rachmaninow. Doch ihre schwache linke Hand vereitelt schließlich den Traum von einer Pianistenkarriere. Sie entscheidet sich für eine Bürolehre und tritt mit 17 Jahren eine Stelle als Stenotypistin an. Natürlich geht sie abends weiterhin in Vorstellungen der Met.
Jedenfalls dachte ich, nein, Musik ist irgendwo mein Leben. Und ein Tag kam ich zu meiner Mutter und sagte, du, ich glaube, ich kann singen gerade so gut wie diese Sopranistin, die ich gehört habe in Othello. Und ich habe mich hingesetzt eines Tages und sang die ganze Tosca. Meine Mutter war auf einem Spaziergang und wie ich zurückkam, protzte ich, sage ich, habe die ganze Tosca ganz schon voll Stimme gesungen. Resultat, 3 Tage lang konnte ich nicht sprechen.
Als Astrids Stiefvater die Familie verlässt, hält ihre Mutter sich und die Kinder mit Gesangsstunden über Wasser und erteilt ein halbes Jahr lang auch ihrer Tochter Unterricht. Als die alte Mutter mich noch lehrte singen. Dieses Lied von Antonín Dvořák hörten wir in der Interpretation von Astrid Warnay mit Heinrich Bender am Klavier. Astrid verdankt ihrer Mutter die Grundlagen der Gesangstechnik. Sie ahnt, dass sie mit ihrer Stimme eher als mit ihren Händen die Welt der Musik erschließen kann. Ein Schlüsselerlebnis ist ihre erste Begegnung mit einer Wagner-Oper. Ein befreundeter Sänger schenkt ihr eine Karte für Rheingold.
Und dann habe ich gedacht, Rheingold, was ist denn das? Im Grunde genommen kannte ich von Wagner gar nichts, weil meine Familie hat sich mehr gespitzt auf die italienische und französische Stücke. Und Rheingold war nur ein Bier in Amerika und ein sehr gutes Bier. Auf alle Fälle bin ich hingegangen und war fasziniert und dachte, die große Faszination für mich war, dass alle Menschen wie Schauspieler waren. Weil in der Zeit, muss man wissen, die Metropolitan hat fantastische Stimmen engagiert, aber nicht ein jeder war ein Schauspieler. Die Schauspielkunst hat sich langsam und langsam entwickelt und das war für mich etwas, was ich immer liebte, Schauspiel. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, ich glaube, ich würde so gerne mit jemandem studieren, der mir das beibringen könnte.
Astrids Mutter berät sich mit ihrer Freundin Kirsten Flagstad. Die norwegische Sopranistin ist in dieser Spielzeit 1939-40 an der Metropolitan Opera engagiert. Sie arrangiert für Astrid ein Vorsingen beim Chefkorrepetitor des deutschen Repertoires Hermann Weigert. Eine schicksalhafte Begegnung. Vorsingen an der New Yorker Metropolitan Opera wählt Astrid Warnay die Hallenarie der Elisabeth in Wagners Tannhäuser. Hier zu hören in einer Aufnahme mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Hermann Weigert. Ihm zeigt sie beim Vorsingen, was in ihr steckt.
Ich habe so laut gesungen, wie ich konnte, mit Ausnahme von den Stellen, wo man leise singen konnte, aber die waren sehr kurz. Und dann hat er gesagt, können Sie mir etwas noch leiser singen? Und da merkte ich langsam, ja, Wagner ist nicht zum Brüllen, aber zu singen. Und er war so beeindruckt, dass er sagte, er würde mich als Studentin nehmen für 3 Jahre. Ich durfte nirgendwo singen, nur mit meiner Mutter studieren und mit ihm arbeiten. Er wollte vermeiden, dass man tingeltangelt und kleine Konzerte gibt, wo man wirklich Zeit vergeudet. Er wollte, dass ich mich wirklich vorbereite.
Das bedeutet 2-mal wöchentlich Rollenstudium bei Hermann Weigert, täglich Stimmbildung bei der Mutter. Sie macht beim Studium rasante Fortschritte, erarbeitet sich über 1 Dutzend Partien, praktisch ihr gesamtes Repertoire. Schon nach 18 Monaten meldet sie sich beim Intendanten der Met, Edward Johnson, und listet in einem Brief ihre Rollen auf.
Und das war ein großes Gelächter, weil die dachten, ich gebe an mit meinen 14 Rollen. Wo gibt's das? Ein 22 Jahre altes Mädchen, die all die Wagner-Rollen hinschreibt, italienische Rollen und dann unten PS, andere Rollen in Vorbereitung, weil ich mir gedacht habe, für so ein großes Haus sind 14 große Rollen gar nicht genug. Und daraufhin wurde ich eingeladen, ein Vorsingen. Und meistens waren diese Vorsingen mit Herrn Johnson, 1 oder 2 Dirigenten, gemäß des Repertoire. Und da es viel Wagner war, hat er den Leinstorff eingerufen dafür. Und sein Sozius, Herr Lewis, wollte kommen und noch andere haben gesagt, die diesen Brief gelesen haben und dachten, naja, wir werden die klein kriegen, diese Angeberin. Ich habe für denen gesungen 2 Stunden lang, mit Pausen inzwischen, kleine Pausen. Und die Gesichter, die vorher einen Ausdruck gehabt hatten, na, zeig's uns, sind langsam in Staunen und offene Augen geworden.
Als Ensemblemitglied der Met wird Astrid Warner jahrelang ausschließlich in Wagner-Opern eingesetzt. Die Partie der Elsa in Lohengrin singt sie von Anfang an, hier zu hören mit der Traumerzählung in einer Aufnahme von 1953. Es spielte das RIA-Symphonieorchester Berlin unter Richard Krauss. Im Mai 1944 heiratet Astrid Warner ihren knapp 30 Jahre älteren Mentor Hermann Weigert. Die Trauung nimmt der Friedensrichter vor. Eine kirchliche Hochzeit zwischen dem Juden Weigert und der Katholikin Warner wäre nicht möglich. Das Heim des Künstlerpaars in Manhattan, eine 3-Zimmer-Wohnung mit Blick auf den Hudson River, wird zum Treffpunkt für Musiker und Intellektuelle, darunter viele jüdische Emigranten aus Europa. Der Umgang mit ihren Gästen erweitert ihren Horizont. Sie beginnt hinter Libretti und Liedtexten ein ganzes Universum zu entdecken. Wir kommen bei unserem Gespräch auf die Bedeutung der Elemente.
Wasser ist etwas sehr Reinigendes im Rheingold. Das ist wirklich die Entstehung von der Natur und alles bis Mensch gekommen ist. Ich glaube, dass unsere Gelehrten sagen auch, dass wir vom Wasser gekommen sind. In der Religion ist Wasser etwas Heilendes, hat auch Wagner benutzt. Wasser spült weg Dinge, manchmal furchtbar, aber spült es weg. Das ist klar, aber was ist mit Feuer? Was tut Feuer? Wasser löscht das Feuer. Ich nehme an, dass Wasser stärker ist als Feuer. Wir brauchen beides, Wasser und Sonne und Wasser und Feuer. In dem Körper, wir haben in der Gebärmutter sozusagen auch Wasser. Ich überlege das zum ersten Mal jetzt. Ja, man lernt nie aus.
Sie hören SWR 2 zur Person. Heute mit einer Sendung zum 100. Geburtstag der Sopranistin Astrid Warnay. Wir hörten sie zuletzt mit dem Lied Aqua, das Wasser, von Ottorino Respighi. Sie wurde am Klavier begleitet von Heinrich Bender. Normalerweise übernehmen Opernsänger erst dann hochdramatische Rollen, wenn ihre Stimme sich vom lyrisch Leichten zum Zwischenfach voll entwickelt hat. Astrid Warnay singt dagegen schon mit Anfang 20 schwere Wagner-Partien.
Viele Leute sagen, ach Wagner, der tötet doch die Stimmen. Ja, aber man muss die Stimme dafür haben. Die Stimmen töten sich an Wagner, wenn sie nicht die Wagner-Stimmen sind. Jedenfalls habe ich zuerst singen müssen diese schwere Sachen, weil man mich brauchte. Sieglinde lag in dem Zwischenfach. Brünnhilde als zweite Rolle meines Lebens ist ein Wagnis gewesen. Aber die Jugend hält viel durch. Ich habe aber sehr schnell erkannt, dass man mit der Jugend allein es nicht durchbringt. Man muss lernen.
Sie muss diese Strapazen mit einer Stimmkrise bezahlen. Nach einer gründlichen Revision ihrer Technik und der Unterstützung des früheren Wagner-Tenors Paul Althaus findet sie wieder ihre Balance. Sie erweitert ihr Repertoire um Rollen des italienischen Fachs und gastiert damit in ganz Amerika, von den Vereinigten Staaten über Mexiko bis nach Südamerika. Im Jahr 1950 schließlich singt sie an der Metropolitan Opera New York ihre erste italienische Rolle, die Amelia in Verdis Simon Boccanegra. Das war die Sopranistin Astrid Warnay mit der Arie der Amelia aus der Oper Simon Boccanegra von Giuseppe Verdi, ihrer ersten italienischen Partie an der Metropolitan Opera. Mittlerweile hat sie sich ihrem eigenen Ziel angenähert, eine singende Schauspielerin zu sein. Im italienischen Repertoire reizt sie daher besonders die mörderische Lady in Verdis Oper Macbeth. Hier kann sie ihr Theatertalent voll entfalten. Bei Maggio Musicale in Florenz führt Gustav Gründgens Regie. Er sagt über Warnay: Was bekümmern wir uns um ein scharfsinniges Studium der Antike? Wir haben sie lebendig vor uns, in der einzigartigen Tragödin Astrid Warnay. In der Schlafwandelszene der Lady lässt die Tonkonserve des Live-Mitschnitts von 1951 auch die Zuhörer von heute teilhaben am darstellerischen Potenzial der Interpretin. Welche Technik sie dabei einsetzt, verrät sie im Interview.
Wenn die Stimme nicht frei ist, muss man sie befreien. Die Technik so bewusst zu machen, dass der Mensch kann sich selber helfen, wenn er allein ist. Nicht, dass man immer auf den Rockzipfel einen Lehrer oder Lehrerin ist. Bei mir sagen die Leute immer, die Warnay hat gewisse Tricks. Das sind nicht Tricks, das sind Erfahrungen. Dass wenn man einen hohen Ton nimmt, dann soll man nicht unten alles in die tiefe Töne so viel hereingeben, damit man nicht hochkommt. Da muss man langsam heraufkurbeln. Das ist so, wie wenn man einen Ballon hat, ja, dann muss man die Sandsäcke wegschmeißen, damit man hebt. Und viele Leute haben den Fehler, dass sie zu viel vor einem hohen Ton unten sich herausgeben und dann wird die Luft oben dünn. Und dann klingt der Ton nicht so schön. Also diese Sachen muss man entwickeln. Aber was sehr wichtig ist, dass man herausholt, was der Mensch selber ist. Weil sonst wären wir nur Kopien. Thank you.
Die Sopranistin Astrid Warnay sang die Schlafwandelszene der Lady Macbeth aus Giuseppe Verdis gleichnamiger Shakespeare-Oper. Sie wurde begleitet vom Orchester des Maggio Musicale Fiorentino unter der Leitung von Vittorio Gui. Diese Live-Aufnahme entsteht während der Maifestspiele 1951. Und wenige Wochen später reist Astrid Warnay nach Bayreuth zu den ersten Festspielen nach Kriegsende. In einem musikalischen Selbstporträt für den Norddeutschen Rundfunk erzählt sie, wie dieses Engagement zustande kam. Befreundete Sänger hätten den Wagner-Enkeln Wolfgang und Wieland von den stimmlichen Qualitäten der Warnay vorgeschwärmt.
Und ich bekam einen Brief von einem gewissen Herr Wieland Wagner, der mich frug, ob ich nach Europa fahren würde, um ein Vorsingen zu singen. Das ist eine sehr schöne Einladung, aber es kostet so 1000 D-Mark, um hin und her zu kommen. Und das für ein Vorsingen, dachte ich mir, das ist ein bisschen zu viel. Und ich habe einen Brief geschrieben, wo ich den Herrn Wieland Wagner sehr gedankt habe für seine Einladung, aber er könnte mich doch hören in 1951 in der Rolle der Lady Macbeth in Florenz. Hingegen bekam ich einen Kontrakt von Bayreuth. Und ich glaube, dass ich in der Geschichte Bayreuths wahrscheinlich die erste bin, die ohne ein Vorsingen engagiert wurde.
Und so betritt sie zum ersten Mal den berühmten grünen Hügel von Bayreuth.
Mein Mann und ich kamen an und wir gingen diese große Allee, die mit dem Park versehen ist, herauf. Und ich sagte, das ist ein merkwürdiges Gebäude. Es war gar niemand oben am Hügel und es herrschte so eine Stille. Und da waren zwei Herren, die nahe kamen. Einer mit schweren Augengläser, Hände in der Tasche, ein anderer ein bisschen größer, auch mit Augengläser. Und die marschierten auf uns zu und irgendwie verschwanden durch eine Türe. Wer war das? Mein Mann guckte mich an, ich guckte ihn an. Wir gingen zum Betriebsbüro, wurden sehr schön in Empfang genommen und gingen zum Herrn Wieland Wagner Büro. Wer war der Mann mit den Händen in der Tasche? Herr Wieland selber. Und so haben wir ihn kennengelernt.
Von da an ist Astrid Warnay ständiger Gast bei den Bayreuther Festspielen. Von ihrer Gestaltung der Titelrolle in Tristan und Isolde ist ein Mitschnitt von den Festspielen 1953 erhalten. Wir hören die Warnay im Liebesduett zusammen mit ihrem Bühnenpartner Ramon Vinay. Soweit die Sopranistin Astrid Warnay zusammen mit dem Tenor Ramon Vinay in einem Ausschnitt aus dem Liebesduett Tristan und Isolde aus der gleichnamigen Oper von Richard Wagner. Eine Aufnahme von den Bayreuther Festspielen unter der musikalischen Leitung von Eugen Jochum. Im Jahr 1955, wenige Jahre nach ihrem Debüt in Bayreuth, stirbt Warnays Ehemann Hermann Weigert. Um ihren Kummer zu vergessen, stürzt sich Astrid Warnay in die Arbeit. Doch unter dem neuen Intendanten der Met, Rudolf Bing, hat sie es auf einmal schwer, sich mit ihrem Repertoire durchzusetzen.
Herr Bing mochte Richard Wagner seine Opern nicht. Jedenfalls nicht genügend. Als mein Mann starb, habe ich dann gebeten, dass man mich besetzt, öfters, weil ohne Arbeit ist das schwer, einen Verlust zu bewältigen. Mein Arzt hat mir gesagt, ich muss arbeiten. Das ist die einzige Methode, wo ich wirklich drüber wegkommen kann von dem initialen Schmerz. Ja, das habe ich auch den Herrn Bing gesagt. Ja, er konnte mir nicht garantieren, viel, sage ich, was heißt viel? Wenn ich einmal, sagen wir, in einer Woche singe, nein, das kann er nicht versprechen, dann sage ich einmal in zwei Wochen. Ja, das kann ich auch nicht versprechen, sage ich, ja, dann wie denn?
Daher kehrt Astrid Warnay der Met den Rücken und setzt ihre Karriere in Europa fort. Sie gastiert zunächst als Isolde in Wiesbaden und Paris. An dieser Rolle hat sie jahrelang mit ihrem Mann Hermann Weigert gefeilt. Aber auch in italienischen Partien ist sie gefragt. Die Londoner Covent Garden Opera verpflichtet sie unter anderem in Verdis Aida. Die Titelrolle nimmt sie im Studio des Bayerischen Rundfunks auf, zusammen mit dem stimmgewaltigen Bariton George London in der Rolle des Amonasro.
Intendi!
Astrid Warnay und George London sangen das Duett Aida Amonasro aus Verdis Oper Aida, begleitet vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Warnays Ehemann Hermann Weigert stand ihr als Dirigent musikalisch zur Seite. Neben den hochdramatischen Heldinnen im italienischen Fach liegen Astrid Warnay stimmlich und darstellerisch besonders die tragischen Rollen in den Opern von Richard Strauss.
Salome ist ein Kind, sagen wir, von 15 Jahren alt höchstens, mit voller Triebe in ihrem Körper und liebt die Schönheit. Im Text kommt sie heraus und sagt, wie schön der Mond ist. Das ist wie eine Jungfrau, die sich nie gegeben hat. Also sie erachtet sich dasselbe wie ein Mond. Aber die Umgebung hat doch einen Einfluss auf dieses junge Mädchen, weil sie hat immer gekriegt, was sie wollte. Und sie sieht diesen Menschen dort, wenn man sich überlegt, der Johanna an, der soll einen kolossalen Eindruck auf sie haben. Er lebt da in dieser Zisterne, das kann doch nicht sauber sein. Aber er ist irgendwie asketisch und das fasziniert die Salome. Ich glaube, wenn der Johannan sie erhört hat, hätte sie ihm ein Bad machen lassen, ihn parfümieren und sich mit Freude mit ihm verlustiert. Aber das Kind war verwöhnt, sie kriegte immer, was sie wollte. Und für mich ist der Johannan so wie ein Stück Zucker, ich will den haben, gleichgültig wie. Und wenn er sie zürnt, dann zeigt sie ihre Erziehung. Und sie hat doch gesehen, wie Menschen umgebracht wurden. Und von einem Mädchen, die ganz schöne Illusionen hatte, plötzlich wird sie zu einer Besessene, sie will den Mund küssen, aus, fertig.
Das war ein Ausschnitt aus der Oper Salome von Richard Strauss, in der Titelrolle Astrid Warnay. Ihre Elektra ist in einem Live-Mitschnitt von den Salzburger Festspielen 1964 erhalten.
Die Elektra ist so kompliziert. Man glaubt, dass sie ein Ödipus-Komplex hat. Nein. In der griechischen Zeit durfte nur ein Mann Rache ausüben. Und Antigone und Elektra und noch ein paar andere Frauen haben sich erdreistet, Rache zu nehmen. Und das war nicht geduldet. Und die Elektra wollte Rache nehmen, dass ihr Vater umgebracht war. In der Elektra findet man, jeder hat Recht und jeder hat Unrecht. Die Elektra hat Recht, dass sie will sich rächen, aber Unrecht, dass sie die Mutter nicht versteht. Die Chrysothemis, ihre Schwester, hat Recht, sie will wie eine Frau sein, aber sie hat Unrecht, dass sie nur egoistisch ist und nichts anderes haben kann in ihren Gedanken, als Mutter und Frau zu sein.
Über Astrid Warneys Gestaltung der Elektra sagt der Dirigent Herbert von Karajan: Nun ist schon eine Nacht verstrichen und immer noch klingt das Erlebnis ihrer Elektra mit ungeminderter Stärke nach. Es war wohl das fast niemals zu erreichende Erlebnis, sich von einem Menschen so völlig verstanden zu fühlen, dass uns beiden die Kraft zum Umsetzen unserer Konzeption gab. Das war das Duett Elektra Chrysothemis aus der Strauss-Oper Elektra mit Astrid Warner in der Titelrolle und Hildegard Hillebrecht als Chrysothemis. Ein Live-Ausschnitt von den Salzburger Festspielen 1964. Die singende Darstellerin Astrid Warner verfügt über die ganze emotionale und musikalische Palette des hochdramatischen Fachs. Vom schmelzenden Pianissimo in Isoldes Liebestod bis zum Wutschrei der Ortrud. Sie durchdringt ihre Rollen bis hin zur völligen Identifikation. Sie empfindet Mitleid und Respekt, selbst vor den Gestalten, die Blut vergossen haben, die sich vor Rachsucht verzehren oder ihren Wahnvorstellungen erliegen. So ist die intrigante Ortrud in Wagners Lohengrin für sie wesentlich interessanter als die brave Elsa, mit der sie einst an der New Yorker Met debütiert hat.
Die Ortrud, im Grunde genommen, wird angeschaut als ein böser Mensch. Und ich habe das Gefühl gehabt als Ortrud, dass ich eine Königin bin und dann kommt irgendeiner und will mein Königtum haben. Ich bin in einer Religion, die ich erachte als eine göttliche Religion. Und da kommt so dieser, der ein Christ ist und will meine Religion umhauen. Und ich musste diese Rolle so spielen, um sie glaubhaft zu machen, weil sie will jemand ermorden und das ist ihr Untergang. Wenn sie nur für ihre Rechte gekämpft hätte, weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Aber wenn man es wie eine Hexe spielt, dann ist es billig. Man muss es wie eine Königin, die kämpft für ihre Rechte, machen. Das ist aber auch nicht der ganze Sinn von Lohengrin, weil es ist ein Kampf von Religion gegen Religion. Der Lohengrin ist die christliche Religion und die Ortrud ist die heidenische. Und ich behaupte, dass wenn jemand kommt mit seiner Schar und will mein Besitz, meine Religion, meine Menschheit anders machen, da würden wir kämpfen dafür. Ich glaube, heute ist dasselbe. Es wäre schön, wenn man sagt, alle Religionen sollen sich zusammentun, Achtung haben füreinander.
Thank you.
Das war Ortruds Rachegesang aus Wagners Lohengrin mit Astrid Warnay und dem Orchester der Bayreuther Festspiele unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch. Diese Interpretation hat der Bassist Kurt Moll in Erinnerung.
Ich war schon als Student ein großer Bewunderer von ihr, weil ich die Ortrud im Lohengrin nur von der Warnay schlüssig gehört habe in Bayreuth. Da hatte ich ein Stipendium vom Richard-Wagner-Verband hier von Köln. Sie hat die Leute glauben gemacht, dass sie die Person lebt.
Astrid Warnay scheint für die abgründigen Charaktere biblischer und griechischer Heldinnen prädestiniert. In ihrer Stimme liegt die ganze Trauer, der Hohn, die Wut, die Niedertracht, die unglückliche Menschen zu ihren perversen Handlungen treibt. So strebt sie seit 1962 einen Fachwechsel ins Mezzosopran-Register an. Es locken Charakterfiguren von Richard Strauss, wie Klytämnestra oder die Amme in der Frau ohne Schatten. Und die Küsterin in Leos Janáčeks Oper Jenofar ist für sie die menschlichste Rolle überhaupt.
Ich liebe diese Rolle jetzt. Ich habe einmal einen Horror davon gehabt, in den Gedanken, dass man ein Kind umbringt. Später habe ich sie gesungen und ich fand es eine Sache, die aus Liebe passiert, Liebe zu der Ziehtochter. Natürlich ist es noch immer eine fürchterliche Sache, aber diese Ziehtochter wird kein Leben haben und nur wegen dem Kind. Und sie überlegt, in einem Augenblick könnte sie das Kind umbringen und die Tochter wäre dann frei und könnte den anderen Mann, der sie liebt, heiraten und glücklich sein. Und diesen Augenblick kommt in ihrem Sinn, kann ich das Kind umbringen. Und dieses Augenblick verliere ich mein Seelenheil. Dann werde ich sozusagen für ewig verdammt. Und sie redet sich so herein in der Sache, dass sie das Kind nimmt und tatsächlich umbringt. Und zum Schluss gesteht sie es. Aber jeder versteht, sie hat es aus Liebe gemacht.
1974 kehrt Astrid Warnay nach fast zwei Jahrzehnten Abwesenheit für einige Vorstellungen in Leos Janáčeks Oper Jenofar an die New Yorker Met zurück. Wir hörten sie hier als Küsterin in einer Aufnahme mit dem Orchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Raphael Kubelik. Um diese Zeit wächst sie in die Kontra-Altpartie der Klytämnestra hinein. Von dieser Elektraoper von Richard Strauss ist eine Videoproduktion erhalten, die Warnays ungeheure Bühnenpräsenz in Nahansicht erlebbar macht. Sie wirkt wie ein bizarres Insekt mit den glotzenden Riesenaugen, die angstvoll und machtbesessen auf die Rächerin Elektra gerichtet sind. Sie geifert, sirrt, stöhnt, wispert in allen denkbaren Schattierungen der menschlichen Stimme. Mit knapp 70 Jahren tritt Astrid Warnay ein letztes Mal als Klytämnestra auf, in der Strauss-Oper Elektra. Wir hörten sie in dieser Rolle zusammen mit den Wiener Philharmonikern unter Karl Böhm. Nach ihrem Umzug nach Europa lebt Astrid Warnay praktisch aus dem Koffer. Als sie eines Tages nicht mehr weiß, wo sie ihren Wintermantel hat, entscheidet sie sich für einen festen Wohnsitz. Ihre Wahl fällt auf München, wo sie seit 1959 lebt. Daneben findet sie an der Düsseldorfer Oper ihre zweite künstlerische Heimat. 30 Jahre bleibt sie der Rheinoper verbunden, nicht nur als Sängerin, sondern auch als Gesangspädagogin. Ab 1987 gibt sie ihre Erfahrungen auch am Münchner Opernstudio weiter, das allerdings 10 Jahre später aus Geldmangel geschlossen wird. Sie kritisiert die Praxis der heutigen Gesangsausbildung als unzureichend.
1 Stunde per Woche, das ist zu wenig. Ich habe das Glück gehabt, mit meiner Mutter zu studieren und das war tagtäglich. Mit Ausnahmen, wenn ich mich nicht gesund fühlte, verkühlt war oder unpässlich. Sie sagte, jeden Tag arbeiten verbindet so, dass die Technik kann wachsen. Sonst, wenn man allein studiert, man glaubt, man tut das Richtige und dann kriechen Fehler herein. Und dann muss man Zeit nehmen, um die Fehler wegzukriegen, welches man dann wirklich hätte benutzen können, um noch weiterzukommen. Also tägliche Arbeit kann man aber nicht in einer Schule machen. Aber wenn man zumindest 2-mal die Woche oder 3-mal wäre noch besser, rein technisch arbeiten könnte, das wäre das Beste.
Astrid Warnay nennt ihre pädagogische Arbeit stimmdramatischen Unterricht. Singende Schauspieler sind ihr Ziel. Sie sollen jede einzelne Phrase mit Ausdruck erfüllen, wie sie es selbst ein Leben lang praktiziert hat. Besonders stolz ist sie auf die Sänger Petra Lang, Roland Wagenführer und Violetta Omana. Die erinnert sich an die berühmte Lehrerin.
Ich hatte sie ja auf der Bühne nicht erlebt, aber ich hatte sie als lebendiges Beispiel, als sie im Boris Godunow auf der Bühne saß und wie sie nur zuhörte dem Boris und wie man die Augen von ihr nicht wegkriegen konnte. Also das war ein Beispiel der künstlerischen Größe.
Mit der kleinen Rolle der Amme in Modest Mussorgskis Oper Boris Godunow beginnt 1991 das letzte Kapitel von Astrid Warnays beispielloser Bühnenkarriere. Sie selbst überschreibt diesen 5. Akt mit »Voraus in die Zukunft«. Und 1997 steht sie am Münchner Nationaltheater als Amme zum letzten Mal auf der Opernbühne. Wenig später treffe ich sie in den Räumen des Theaters zum Interview. Zum Abschluss des Gesprächs frage ich sie, welche Wünsche ihr noch offen stehen.
Wissen Sie, wo älter man wird, umso dünner wird das Nervenkorsett. Man ist nicht frisch, man ist wirklich ausgelaugt von den Bibbern den ganzen Tag dafür. Und so kann ich nur sagen, ich glaube, dass mein Weg jetzt ist viel mehr in meinem Privatleben, in den Dingen, die ich besuchen möchte, wie Sinfonien oder orchestrale Darbietungen mit Violinisten oder Pianisten, das weiß ich noch nicht. Es kommt immer auf den Tagesverfassung. Man wird nicht jünger, die Zeit wird kürzer, man weiß nicht, wie lange man hat. Und ich glaube, dass ich das machen sollte, was ich bestimme und nicht, was anderen mir bestimmen. Solange ich meine graue Zellen habe und beweglich bin, kann ich dem lieben Herrgott danken dafür. Ich möchte mein Privatleben pflegen, weil das kurz gekommen ist. Ich möchte noch weiterhin mit ein paar Leuten arbeiten. Ich würde sagen, leben das Leben.
Am 4. September 2006 ist Astrid Warnay in ihrer Wahlheimat München verstorben.
Die die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum, sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie, im Spiegel da rieselt sie, in meinen Schläfen fließt sie, und zwischen mir und ihr fließt sie wieder lautlos wie eine Sanduhr. Oh, kann, kann.
Mit der Szene der Marschallin aus dem dritten Akt der Oper »Der Rosenkavalier« von Richard Strauss ging unsere Sendung zur Person Astrid Warnay zum 100. Geburtstag zu Ende. Unter der Leitung ihres Ehemanns Hermann Weigert spielte das Niederösterreichische Tonkünstlerorchester. Am Mikrofon verabschiedet sich Hildburg Haider. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht noch eine Woche lang im Internet unter www.swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen die Nachrichten und dann geht's weiter in SWR 2 mit aktuellen Bücherempfehlungen im Magazin Lesenswert.